SRF 3.
Wie sieht derzeit die Lage in der Ostukraine aus? Wir berichten über die jüngsten Gefechte in Slawiansk. Warum investiert die Krebsforschung in eine Immuntherapie?
Die Patienten haben die Chance, länger zu leben.
Wir klären, wie weit die Forschung hier ist. Was macht man mit einem UNESCO-Welterbe, das man gar nicht besichtigen kann?
Man läuft irgendwie durch einen Plexiglas-Tunnel und ringsum ist Wasser. Das finde ich nach wie vor ein gutes Erlebnis.
Wir sprechen über die Ideen, wie die Pfahlbauten im Zürich und Bodensee zugänglich gemacht werden könnten. Wie wird das Wetter? Am Nachmittag gibt's Quellwolken, es bleibt aber sonnig. Das übrigens auch morgen. Am Mikrofon Angelique Welschli und Mara Zennhäusern, sie hat die Nachrichten.
Bei neuen schweren Gefechten zwischen ukrainischen Sicherheitskräften und militanten Separatisten in der Stadt Slawiansk hat es Tote und Verletzte gegeben. Das sagte ein Sprecher der prorussischen Aktivisten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Die Armee erklärte, etwa 80 unbekannte Angreifer hätten einen ukrainisch-russischen Grenzposten mit Granaten angegriffen. Weiterhin befinden sich laut der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSZE, 8 Wahlbeobachter und ein Übersetzer in der Gewalt der Aktivisten. Man habe keinen Kontakt zu den Entführten. Die eine Gruppe wurde bereits am Montag gekidnappt, die andere am Donnerstag. Bei einem Bombenanschlag im Osten Afghanistans sind mindestens 12 Zivilisten getötet worden. Der Sprengsatz war an einer Straße versteckt, wie die Behörden mitteilten. Die Opfer waren in Kleinbussen unterwegs, auf dem Rückweg von einer Hochzeit, als die Bombe explodierte. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Allerdings deponieren die radikal-islamischen Taliban häufig Sprengsätze am Straßenrand. Die norwegische Küstenwache hat ein Greenpeace-Schiff abgeschleppt und damit eine Protestaktion gegen geplante Ölbohrungen in der Arktis beendet. Die Esperanza hatte seit Anfang der Woche in der Nähe des Ölfelds in der Barentssee geankert. Die Bohrstelle liegt nach Einschätzung von Greenpeace zu nah an einer Insel, wo seltene Vögel und zeitweise auch Eisbären leben. Nun hat die norwegische Regierung eine Sicherheitszone rund um die Bohrstelle eingerichtet, die nur von Schiffen befahren werden darf, die mit den Ölbohrungen zu tun haben. Am vergangenen Montag ist Efrem Katelan, 82-jährig, gestorben. Das melden die Zeitungen Tagesanzeiger und Basler Zeitung. Katelan war ein Berufsoffizier, der von 1979 bis 1990 Chef der geheimen Widerstandsorganisation P26 war. Die P26 wurde Ende 1989 öffentlich bekannt und von einer parlamentarischen Untersuchungskommission unter die Lupe genommen. Das Wetter: am Nachmittag scheint überall die Sonne, über den Bergen und im Süden bilden sich harmlose Quellwolken. Auch morgen ist es mit zeitweise dichteren Wolken meist sonnig. Es gibt rund 20 Grad im Norden und bis 24 Grad im Süden.
Info 3 Mittag.
Medikamente gegen Krebs gibt es haufenweise. Die einen bringen etwas, andere weniger oder auch gar nichts. Geforscht wird immer weiter. Nun gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer, die Immuntherapie. Mit ihr wird das Immunsystem aufgerüstet, eine andere Art, den Krebs zu bekämpfen. Evelyn Kobler über diese Therapie, die am Krebskongress in Chicago im Zentrum stand.
Das körpereigene Immunsystem bewahrt uns vor vielen Krankheiten, doch nicht vor Krebs. Irgendwie gelingt es den Tumoren immer wieder, das Immunsystem auszutricksen. Genau hier setzt die Immunonkologie an. Ein erstes Medikament ist inzwischen auf dem Markt. Alfred Zipelius, stellvertretender Chefarzt am Universitätsspital Basel, ist ob der Wirkung dieses Hautkrebsmittels begeistert.
Da sehen wir, dass ungefähr 20-25% der Patienten in eine chronische, in eine stabile Phase bekommen, über Jahre hinweg. Und das ist eben das Erstaunliche an der Immuntherapie. Diese stabile Phase hat sich eingestellt, obwohl dieses Medikament abgesetzt wurde. Das heißt, es scheint wirklich so zu sein, dass dieses Medikament so eine Art Gedächtnis wieder herstellt, ein Equilibrium herstellt zwischen dem Immunsystem und dem Tumor auf der anderen Seite.
Die Pharmabranche investiert derzeit zig Milliarden, um möglichst bald weitere Immuntherapien gegen Krebs auf den Markt zu bringen. Dabei liefern sich große Konzerne wie Roche, Merck oder Bristol Myers Squibb ein Wettrennen um die Vormachtstellung in diesem Geschäft, beobachtet Birgit Kuhlhoff. Sie ist Pharmaanalystin bei der Privatbank Rahn und Bodmer.
Die Pharmakonzerne müssen natürlich auf der einen Seite mal alle investieren in diese Zukunft, denn da wird wirklich die Zukunft liegen.
Die Entwicklung neuer Medikamente sei aber anspruchsvoll, so Kuhlhoff. Denn Immuntherapien müssen, um optimal zu wirken, mit anderen Medikamenten kombiniert werden.
Die Herausforderung wird sein, dass man die richtige Kombination findet für eine bestimmte Krebsart. Und zweitens, dass man die richtige Sequenzierung findet. Das heißt, welche Kombination wird man als erstes benutzen und welches als zweites.
Es dürfte noch rund 10 Jahre dauern, bis der Durchbruch geschafft ist, bis rund 60% aller Krebsarten wirksam mit einer Immuntherapie behandelt werden können. 30 Milliarden Dollar schwer dürfte dieser Medikamentenmarkt dereinst sein, sagen Beobachter. Die Hoffnungen sind riesig, bei Pharmakonzernen, Ärzten und Patienten. Doch ein Ziel bleibt wohl auch damit unerreichbar, den Krebs dereinst ganz zu besiegen, also Patienten zu heilen, statt nur zu behandeln.
Nein, das ist unwahrscheinlich, aber die Patienten haben die Chance, länger zu leben.
Sagt die Pharmaanalystin Birgit Kuhlhoff im Beitrag von Evelyn Kobler. Mehr zu diesem Thema gibt's auch im Internet auf srf.ch/news.
Info 3 Mittag.
UNESCO Welterbe. Toll, dieses Label zu haben, denn das lockt Touristen an, könnte man meinen. Doch was, wenn das UNESCO Welterbe gar nicht zu bestaunen ist, wenn es unter Wasser liegt, wie fast alle Pfahlbauten im Zürich und Bodensee? Dann muss eine Lösung her. Wie diese aussehen könnte, darüber beraten an diesem Wochenende Fachleute in Konstanz. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Wie die Touristen zu den Fundstellen unter Wasser kommen sollen, ist unklar. Ideen aber gäbe es viele, sagt Hans-Jörg Brehm. Der Thurgauer Kantonsarchäologe ist Projektleiter für die Pfahlbauten innerhalb der IBK, der Internationalen Bodenseekonferenz.
Man läuft irgendwie durch ein Plexiglastunnel und ringsum ist Wasser. Das finde ich nach wie vor ein gutes Erlebnis. Und das ist schon noch faszinierend, wenn man da noch Reste sehen würde. Hier sehe ich schon Potenzial.
Denkbar wären auch touristische Fahrten mit einem Glasbodenboot über Pfahlbaufelder oder Tauchgänge mit kommerziellen U-Booten.
Ältere Schweizerinnen und Schweizer, die waren an der Expo 64, auch meine Eltern, das war, glaube ich, ihr Erlebnis mit dem Unterseeboot da in den Genfersee zu tauchen. Also diese Ideen kommen immer wieder.
Die Erschließung der Fundstellen unter Wasser ist dabei ein großes Problem. Eine Studie der IBK forderte aber auch eine bessere Vermarktung und Vernetzung aller Pfahlbauten. Außerdem brauche es je ein Informationszentrum am Boden und Zürichsee. Rapperswil und Kreuzlingen bzw. Konstanz sind hier im Gespräch. Entschieden ist noch nichts. Zu reden gibt auch, wie man für die Pfahlbauten werben will.
Nehmen wir ein Beispiel Logo. Hat es hier in der Studie ein hübsches Bild, alle Logos, die es schon gibt zum Thema Pfahlbauten. Das ist natürlich ein Touristiker, der steht Kopf, oder? Da kannst du nichts verkaufen mit, oder?
Hinzu zum klassischen Museum über das bestehende Pfahlbauerdorf in Unterruldingen sollen auch neue Angebote geprüft werden, die den Touristen das Leben der Pfahlbauer näher bringen sollen. Das UNESCO-Label besteht seit 3 Jahren. Noch immer aber ist unklar, wie man daraus Profit schlagen kann. Politiker und Experten aus den verschiedensten Gebieten diskutieren dieses Wochenende in Konstanz darüber. Was schließlich umgesetzt wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier, sagt der Thurgauer Kantonsarchäologe Hans-Jörg Brehm.
Da ist man dann auch Spielball der großen Politik, je nachdem, wie nett und wie lieb man sich gegenseitig findet, färbt man das auch auf die operative Ebene ab.
Bis Ende Jahr muss der Projektleiter für die prähistorischen Pfahlbauten konkrete Vorschläge präsentieren. Dann entscheiden die Regierungen der Bodenseeländer und Kantone, wie sie das Welterbe in Boden und Zürichsee sichtbar machen wollen.
Info 3 Mittag.
Wer einen Partner sucht, sucht ihn vielleicht über Speed-Dating. Man sitzt an einer Veranstaltung ein paar Minuten zusammen, danach entscheidet man, ob's passt oder nicht. Natürlich denken wir dabei an einen allfälligen Liebens- oder Lebenspartner. Doch Speed-Dating gibt's auch für die Suche nach Geschäftspartnern und Kunden. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler war an einer solchen Veranstaltung in Zürich dabei.
Im Raum verteilt 2 Dutzend Tischchen. Auf jedem eine Nummer. Von Romantik keine Spur. Oft stehen oder sitzen sich 2 Männer gegenüber, teilweise auch 3. Frauen hat es praktisch keine. Investoren suchen Projekte, Anbieter suchen Kunden. Es geht ausschließlich um neue Energien. Sonne, Wind, Erdwärme, Energieeffizienz und Ähnliches. An Tisch 2 treffen sich Urs Springer von der BKW und Peter Schwer von den New Energy Scouts. Springers Ziel ist klar.
Ich hoffe, Kunden zu finden für unsere Dienstleistung. Wir bieten die Vermarktung von Elektrizität aus Windparks und Solarparks an.
Zeitbudget 30 Minuten. Das ist knapp, sagt sein Gegenüber Peter Schwer, Gründer der New Energy Scouts.
30 Minuten ist eine kurze Zeit. Man könnte meistens sehr viel länger angeregt diskutieren und sich austauschen. Aber ich sage mal, das Wichtigste kann man auch in wenigen Worten, in wenig Zeit zusammenfassen. Man kann ja dann auch Folgegespräche vereinbaren, falls da etwas in Aussicht gestellt wird.
Die Energy Scouts bieten Beratung für erneuerbare Energien an. Vermarkter Urs Springer trifft Berater Peter Schwer. Nach 30 Minuten verabschieden sich die beiden wieder. Erwartungen erfüllt, Herr Springer.
Nur bedingt. Ich habe noch keinen neuen Kunden gewonnen, aber ich konnte mich mit meinem Gegenüber austauschen. Ich weiß jetzt besser, was er macht und vielleicht wird es noch.
Herr Schwer?
Teilweise erfüllt, aber sehr spannend gewesen, der Austausch.
Keine Paarung, zumindest auf den ersten Blick nicht. Vielleicht wollen Sie sich auch noch nicht allzu fest in die Karten blicken lassen. Das sei oftmals so, sagt Elio Popolo, Projektleiter bei der Veranstalterin Energiezukunft Schweiz.
Die Erfolge, die aus solchen Gesprächen resultieren, sind meistens sehr vertraulich. Aber wir wissen von einigen Projekten, dass hier Erstkontakte entstanden sind und merken auch, dass Teilnehmer, die im ersten Jahr da waren, das zweite Jahr auch gekommen sind und im dritten Jahr auch und haben ganz, ganz viele Wiederholer. Somit gehe ich davon aus, dass das Format sehr effizient ist und den Leuten auch sehr viel bringt.
Popolo führt zwar keine Erfolgsstatistik, doch die Nachfrage stimmt. Rund 250 Paarungen treffen sich jedes Jahr am Investorenkongress zum Speeddating. Und wenn Amors Pfeil auch nicht immer gleich mitten ins Geschäftsherz trifft, so haben die Beteiligten zumindest schon mal wieder eine Ansprechperson mehr im Bereich neue Energien. Einem Markt, wo die Beziehungen noch nicht so innig und vertraut sind wie in anderen Geschäftswelten.
Das war Tobias Fessler über das Speeddating für Firmen am New Energy Investors Summit in Zürich. Und das war Info 3. Die nächste Sendung gibt's heute um 5. Mein Name Angelique Welchli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.